Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf und Teil 2 Abheben von der Kunst, ein Team zu beflügeln mit Werner Schuster. Die Folge ist nach Werners 2021 erschienenem Buch benannt. Werner kann wortwörtlich ein Buch über Teamführung, Beziehungsgestaltung und Aufbau, Vertrauen, Mut, Entwicklung und Didaktik schreiben. Und das tat er. Er war Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und leitete mit der Übernahme der deutschen Nationalmannschaft 2008 einen fundamentalen Wandel ein, der den Skispringern viel Erfolg brachte. Zahlreiche Weltcupsiege, den Teamweltmeistertitel 2019 und eine Goldmedaille mit seinem Team bei den Olympischen Spielen 2014. Dafür braucht es aber eine gute Führung und ein gut funktionierendes Team. Denn der Team Spirit basiert nicht auf Erfolg, sondern der Erfolg basiert auf einem außergewöhnlichen Team Spirit. Viel Spaß beim Zuhören von Teil 2, Abheben von der Kunst, ein Team zu beflügeln mit Werner Schuster. Meine Erfahrung, um nochmal aufs Thema Vertrauen zu kommen, weil es mir persönlich auch immer wichtiger wird, diese Vertrauensebene mit Athleten, Athletinnen zu erreichen oder auch in meiner Arbeit mit Trainern und Trainern, ist es tatsächlich, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, den anderen wirklich, wirklich hört, also oftmal mehr zuhört. Das ist leider von vielen eine Schwäche, würde ich sagen, zuhören. Und auch etwas, was ich in meiner Arbeit erstmal lernen musste, mehr zuhören, als gleich meinen Senf dazu zu geben. Schafft man Vertrauen. Vertrauen schafft natürlich Mut. Wir haben es gerade schon angesprochen, in einer Sportart wie Skispringen, extrem wichtig. Wie würdest du sagen, wirkt sich dann Vertrauen, Mut auch wieder auf die Performance aus? Und ich habe dazu in deinem Buch die Situation gelesen. Ich suche es mal ganz kurz raus. Wenn es darum geht, nach einem schweren Sturz auch wieder zurückzukommen. Also in dem Fall war es jetzt die missglückten Bewegungsausführungen schnellstmöglich wieder mit einer geglückten überschreiben, um keine Zweifel aufkommen zu lassen. Sturz von Andy Wellinger. Genau. Wie wichtig ist hier Vertrauen? Weil letzten Endes, glaube ich, spielt ja der Trainer hier schon auch eine große Rolle zu sagen, okay, wir gehen gleich wieder auf die Schanze, weil wir lassen nicht zu viel Pause entstehen.
Ja, das haben ja eigentlich schon sogar die alten Trainer erkannt, dass es, wenn es geht, also wenn man dich nicht zusammenklauben muss unten, wenn du selber noch wieder rausgehen kannst, dann ist es eigentlich wertvoll, schnellstmöglich wieder einen Versuch hinterherzuschieben. Auch wenn du Angst hast, aber um die Angst gleich zu überwinden und gleich mit einem gelungenen Versuch wieder unter Anführungszeichen zu überschreiben. Man kann es ja nicht löschen, das ist schon da. Aber wenn es geht, es gibt natürlich Stürze, da geht es nicht. Da kommt eine Verletzung dazu oder dann kann man das nicht machen. Und dann ist aber natürlich die Phase, wo man dann nachdenken muss, die brennt sich dann ins Hirn ein bisschen ein. Diese beschriebene Situation mit Andy Wellinger, das war so, würde ich sagen, ich hatte schon ein paar so nicht so einfache Situationen, aber das ist die mir am eindrucksvollsten im Gedächtnis geblieben ist. Er wollte damals mit 17, 18 Jahren Skifliegen gehen. Ich war eigentlich im tiefen Innern war ich dagegen. Ich will die Leute da nicht überfordern, weil ich weiß, dass man so als Junger keine Grenzen sieht und dass das aber dann oft mal später erst kommt, wenn einem bewusst wurde, was man da gemacht hat, dann kommt die Angst später. Und ich wollte das nicht, habe es dann aber gemacht. Wir hatten nicht so viele Nachwuchstalente. Er wollte unbedingt.
Das du dachtest ja eh erst, er wäre ein Franzose, oder? Wie war das bei der Entdeckung von Andy Wellinger?
Ja, das war in Courchevel. Also wir hatten wirklich ein bisschen Mangel an Nachwuchstalenten, ähnlich der Situation übrigens jetzt gerade. Und dann habe ich mal so ABC-Karakurs gemacht und dann habe ich einen Springer gesehen. Da waren wir 30 Leute am Platz und dann ist da einer gesprungen, der hat mir total gut gefallen. Und ich kannte den nicht und ich hatte für mich den Anspruch, dass ich jeden kenne und habe dem damaligen C-Kader-Trainer gesagt, er kann 4 mitnehmen und den kannte ich halt nicht und dann hatte ich die Hoffnung, weil ich die Franzosen auch trainiert habe, habe ich gehofft, dass es kein Franzose ist. Habe gesagt, den will ich nehmen und das war dann die erste Begegnung mit ihm. Nee, aber diese Situation war prekär in der Richtung, wir hatten nicht so viele Nachwuchstalente. Er wollte unbedingt, das ist schon ein Zeichen, wenn ein Sportler unbedingt will, dass man sagt, okay, dann machen wir das. Und dann ging das auch ganz gut und dann ist er aber in Planitz auf der alten Skiflugschanze gestürzt. Und also ich hätte mich vom Turm stürzen können, weil man sieht nur so einen Ausschnitt von 40 Metern und dann sehe ich, wie ein Ski runtergeht und es geht nur bei Hochbegabten, dass man dann mit Glück, dass die dann, dass die dann unverletzt da rauskommen. Er kam noch auf den Beinen auf. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt das größte deutsche Nachwuchstalent vernichtet. Und ich hatte echt ein schlechtes Gefühl. Und dann ist der Ski abgebrochen. Und das war schon, das soll jetzt kein Vorwurf sein an die Kollegen, aber es war schon interessant. In der Situation habe ich mich ein bisschen alleine gefühlt. So, also dann die ganze Verantwortung, was macht man jetzt mit dem Kerl? Und dann bin ich persönlich runtergerannt und habe mit ihm gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, es wäre gut, wenn er nochmal springt. Aber ich habe das genau gewusst, wenn er nochmal stürzt, dann kann man Haken machen drin. Und das war eine unfassbar schwere Situation. Unfassbar schwer, also das zu lösen. Und dann muss man irgendwann eine Entscheidung fällen. Und das geht ja nur in diesem tiefen Vertrauen, dass du kannst, wenn du dann hingehst und sagst, du kannst schon nochmal springen, wenn du willst, aber weiß nicht, ob es gut geht oder irgendwas. Also das ist extrem. Also da musst du gleichzeitig signalisieren, weil er ist ja auch unsicher. Mhm. Und wenn der aber dann spürt, mein Trainer weiß genau, was richtig ist für mich und ich schaffe das, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit schon mal massiv. Mhm. Nicht? Aber das war ein riesengroßes Risiko damals. Mhm. Und er hat es aber dann wunderbar, es war ein Wettkampf auch noch, Wettkampfsituation, es kommt noch dazu.
Ach, es war gar kein Training.
War im Wettkampf. Und da will man ja gut sein und so. Das war sicher die prekärste Situation. Ich bin toller Athlet und gemeinsam haben wir es durchgestanden.
Wie schafft man so eine psychologische Sicherheit? Also das ist ja schon auch irgendwo eine gewisse Vorarbeit. Oder würdest du sagen, du hast da irgendwie ein Händchen dafür? Er war ja da immer noch 17, also so lange kanntet ihr euch da auch noch nicht. Nee. Oder ist er einfach jemand, der sagt, naja gut, Coach, ich vertraue dir.
Ja, das ist ganz einfach erklärt. Da sind wir wieder beim Kapitel 1, bei sich seiner Wurzel bewusst sein. Ich hatte einen Trainer, Mentor in der ganz kritischen Phase, eben auch zwischen 15 und 18 in Stams, Alois Lipburger. Das war ein Skispringer aus Vorarlberg, auch ein Weltklasse-Springer, der hat mal eine Silbermedaille gemacht. Also ja, dürfte sich 25 Jahre jähren, damals Nationaltrainer von Österreich bei der Heimfahrt von Willingen, ist er tödlich verunglückt beim Verkehrsunfall. Und ich hatte den als Trainer und der hat mich enorm geprägt. Also neben meinen Eltern, würde ich sagen, war das die drittwichtigste Person in meinem Leben. Und der war als Trainer unglaublich. Der war so mutig damals und wir hatten ein paar Situationen, wo wir als Sportler gedacht haben, wow, was macht der jetzt? Wir sind nach Frankreich gefahren, zum Alpencup und es hat gewindet und die Jury hat abgesagt und er hat gesagt, ja, wir springen. Was meint ihr? Wir springen. Und wir haben alle die Hosen voll gehabt und wir sind gesprungen. Und wir sind alle auf den Beinen gelandet. Und das hat mich enorm geprägt. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so mutig wie er, aber da habe ich gesehen, was das ausmacht. Mhm. Was junge Leute zu leisten imstande sind, wenn ihnen was zugetraut wird, wenn ihnen wirklich was, auch Verantwortung gegeben wird. Und mit einer Klarheit hat der das gemacht, dass es war kein Raum für Zweifel und wir haben es gepackt. Mhm. Und das hat mich dann schon, ich wusste genau, dass man genauso auftreten muss und aber authentisch natürlich bleiben. Mhm. Aber ich habe das erlebt. Ich hatte einfach Glück, solche Trainer zu haben, solche Mentoren zu haben und ich habe das erlebt und dann kannst du es auch glaubwürdig rüberbringen.
Würdest du sagen, dass diese prägende Rolle, die dein Trainer damals hatte, dich auch geprägt hat oder beeinflusst hat in Bezug auf Entscheidungen, die du getroffen hast, die sicherlich auch, ja gut, im Nachhinein sagt man leicht mal mutig, aber sei es um Nicht-Nominierungen, die vielleicht mutig waren, sei es um, ich glaube, es gab eine Situation mit Severin Freund nach einer Kreuzbandruptur, der wieder gesprungen ist, wo sich, glaube ich, auch nicht alle so sicher waren, wo dann das Kreuzband wieder gerissen ist. Brauchst ja auch Mut dazu, solche Entscheidungen zu treffen.
Ja, ja, nicht jede mutige Entscheidung ist eine richtige Entscheidung.
Also, gut, aber das weiß man immer erst nachher. Hätten auch alle richtig sein können.
Genau. Das natürlich. Also hat mich definitiv geprägt, aber das ist eine Entscheidung, die nicht richtig war. Mhm. Im Nachhinein gesehen, aber wie gesagt, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr zu weit drauf eingehen. Es ist mit Severin soweit geklärt. Mhm. Aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert. Und im Nachhinein weiß ich, warum es nicht funktioniert hat. Es hat diese Ich habe eins unterschätzt, das muss ich zugeben, diese psychologische Komponente bei einem Kreuzbandriss, wenn die Gefahrensituation nicht aus dem Kopf ist. Also wenn du dir, ich hatte eine eigene Erfahrung, ich habe mir auch einmal das Kreuzband gerissen, aber bei einer anderen Situation, nicht auf der Schanze. Mhm. Und das ist die größte, die haben sich ein bisschen gehäuft, die Kreuzbänder, speziell bei den Frauen. Und das Problem ist eben, wenn das bei der Landung passiert, dass du die Landeängste aus dem Kopf kriegst und ja. so. Und das habe ich unterschätzt, das gebe ich zu, und das war eine Fehleinschätzung. Aber wie gesagt, wenn man so viele Jahre dabei ist und wenn man so viele Entscheidungen treffen muss, es wäre vermessen zu glauben, dass da jede richtig sein kann. Aber natürlich sollte gerade wenn es um die Gesundheit geht, sollte man nicht viele Fehlentscheidungen treffen. Aber beim Skispringen, ich kann für mich verbuchen, es gibt ganz viele Situationen, wo du auf die Schanze gehst und wo es windig ist und irgendwo springen wir nicht. Und das du kannst nicht alles kontrollieren in der Richtung.
Das denke ich mir. Ich finde es auch unheimlich schwierig, aber das ist ja auch letzten Endes die Rolle, die eine Führungsperson halt hat, Entscheidungen zu treffen. Genau. Und oft bleiben natürlich auch Fehlentscheidungen, ich möchte es auch gar nicht werten, in Erinnerung, all die guten Entscheidungen getroffen worden sind. Das lief halt dann gut, da spricht man dann auch gar nicht genau darüber. Wir haben bewusst gut entschieden, aber wenn was nicht gut lief, dann kommt immer das, vielleicht war es eine Fehlentscheidung. Hilft ja auch, um vielleicht in Zukunft Entscheidungen anders zu treffen oder daraus zu lernen. Und das ist ja auch eine ganz interessante Komponente, die du angesprochen hast. Ob es jetzt eine Kreuzbandruptur ist oder eine andere Verletzung, dass einfach im Kopf ganz klar sein muss, ich kann landen. Also es hat ja auch was mit der Körperspannung in dem Moment zu tun. Und was wahrscheinlich dann ein sehr, sehr wichtiges Learning war für viele weitere andere Entscheidungen. Oder auch als Learning, um das den Athleten auch weiterzugeben, dass nach Verletzungen man einfach auch im Kopf die Verletzungssituation gut durchgearbeitet haben muss, um sich und dem Körper auch wieder vertrauen zu können. Thema Führungsrolle, klare Führungsrolle, Entscheidungen treffen. Man differenziert ja auch manchmal so ein bisschen zwischen Trainer, wo es viel um Fertigkeiten, Fähigkeiten geht. Dann kommt aus dem Amerikanischen gerne der Begriff Coach, wo es eher um Prozessbegleitung geht. Wo würdest du dich wie einordnen? Ich persönlich hätte dich so als Hybrid eingeordnet, so zwischen Trainer und Coach. Und ich habe dazu, und das fand ich auch ganz interessant, ein Zitat gefunden von Simon Ammann. Vielleicht weißt du auch schon, um welches Zitat es geht. Als du die Schweizer verlassen wolltest. Und er eigentlich, ich muss es jetzt auch gar nicht lang ausführen, er bat dich erst, dass du bleibst, und irgendwann dachte sich, ach, weißt du was, Werner, eigentlich ist es mir wurscht. Du kannst auch gehen, alles, was ich von dir wissen musste, weiß ich jetzt, und damit kann ich jetzt einfach selber weiterarbeiten. So, um es jetzt auf den Punkt zu bringen.
Sinngemäß hat er es so gesagt, war eigentlich ein Vier-Augen-Gespräch, aber wird mir nicht böse sein, ist jetzt schon 20 Jahre her, aber ehrlich gesagt, danke, ich habe genau den Input gebraucht nach ein paar Jahren. Ich bin dabei, ich gehe den Weg so und so weiter, ob mit dir oder ohne dir.
Ging er ja auch sehr erfolgreich.
Ist entlarvend, aber es zeigt dir wieder mal auf, welche Rolle du hast als Trainer. Man darf das nicht zu persönlich auch nehmen, gewisse Dinge. Es ist einfach auch ein Wegbegleiter, kommt auf den Zeitpunkt an. Und er hat in dem Moment, hat ihm das reingepasst, der Input. Und er kam aber, das musste ich damals lernen, dass ein 27-Jähriger, damals war er 27, nicht so lernfähig ist wie ein 17-Jähriger. Mhm. Und das ist jetzt nichts Negatives, aber da sind die Strukturen einfach schon ein bisschen gefestigter. Ja. Und ich war als Jugendtrainer gewohnt, dass wenn ich ein paar Dinge angepackt habe, dann ist das spätestens nach 2-3 Monaten hat man das gesehen auf der Schanze. Und bei ihm ist es in dem Jahr, wir wissen, Umlernen ist schwerer als Neulernen, aber ich habe ein paar Impulse gegeben, die in dem Jahr nicht noch zur Geltung kamen. Mhm. Aber er war schlau genug, das auszudifferenzieren, dass er diesen Weg weitergehen will. Ja, aber das noch coolere Zitat bei ihm ist, war auch ein Privileg, ein Jahr mit ihm zusammenzuarbeiten. Das noch coolere Zitat, das ist für dich als Sportpsychologin interessant, als ich ihm gesagt habe, was er so für Ziele hat, so in unserem Kennenlerngespräch, hat er gesagt, ich möchte mal eine ganze Saison gut, so erfolgreich durchspringen, das bewundere ich total. Weißt du, so ein großes Ereignis da auf den Punkt zu bringen und eine Medaille zu gewinnen, das ist nicht so schwer, aber so eine ganze Saison springen. Und da hat es mich fast vom Stuhl geworfen, weil du wirst wahrscheinlich auch mit Leuten zu tun haben, die einfach dann beim großen Ereignis einfach in die Knie gehen. Und das ist schon hochinteressant, dass er hat das nicht so schwer empfunden. Er hat es ja damals schon bewiesen, er war ja schon Weltmeister und zweifacher Olympiasieger. Und das hat mich wirklich vom Stuhl geworfen.
Aber hat er dann danach den Gesamtweltcup gewonnen oder davor? Aber er hat es ja dann auch, okay, also er hat dann sein Ziel, konstant durchzuspringen, auch umgesetzt.
Da bist du dann als Trainer auf dem Prüfstand, weil du musst eine Antwort geben als junger Trainer. Und ich habe, glaube ich, eine ganz gute Antwort gegeben. Ich habe ihm das dann auch in meiner Art dementsprechend auch eher so technisch und ja, technisch und ja, prozessorientiert gesagt, sage ich so mal, sage ich, deine Technik ist sinngemäß, deine Technik ist so ein Tanz auf der Rasierklinge und die geht nur dann, wenn du quasi emotional, physiologisch in einem absoluten Top-Zustand bist, sage ich. Und den kannst du nicht 4 Monate aufrechterhalten. Mhm. Sag, wir müssen dein so, also anders gesagt, du musst an schlechten Tagen auch weiterspringen. Mhm. Heißt ja bei den Tennisspielern, mhm, es ist, die können auch mal einen tollen Satz spielen und ein tolles Match spielen. Aber du musst auch an einem Tag, wenn du ein Turnier gewinnen willst, ein Grand Slam-Turnier mit 7 Spielen, dann musst du halt auch mal an einem schlechten Tag ein Match gewinnen können. Und das war der Ansatz bei Simi damals. Mhm. Aber was du raus wolltest, wegen Coach und Trainer, das finde ich wirklich interessant. Bei Arturo Hotz, der hat das auch sehr stark differenziert. Ich würde mich schon eher als Trainer bezeichnen, also sehr inhaltlich orientiert, dominiert und der wirklich auch Prozesse in Gang setzen kann, einen gewissen Weitblick hat und dann auch wirklich arbeitet, wo das gewisse Resultate erst nach Wochen, Monaten oder vielleicht Jahren zu sehen sind. Ich habe aber gelernt zu coachen. Mhm. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Das heißt, an dem Tag auch das Optimale rauszukitzeln oder nicht nur an dem Tag, sondern überhaupt über die Wettkampfperformance. Mhm. Und ich habe dann in der Zeit als Bundestrainer auch da viel reflektiert und da habe ich dann gelernt, auch zu coachen. Ich beobachte das auch teilweise kritisch, was im Fußball gemacht wird, wenn die Trainer dann immer so nach einem halben Jahr oder einem Jahr wieder ausgetauscht werden. Was kann ich denn da tun in der Zeit? Das geht ganz viel über die emotionale Schiene und die nützt sich natürlich relativ schnell ab. Mhm. Und ich muss ja da auch irgendwie ein Konzept haben. Wenn aber einer zu schnell, wenn einer die Spielsysteme dreimal umkrempelt, bis das in den Köpfen der Spieler ist, hat er schon 8-mal verloren und dann geht es sich nicht mehr aus. Nicht? Und der Supercoach ist ja Carlo Ancelotti, der in Madrid eigentlich nur gecoacht hat, weil der hatte schon fertige Spieler. Und ich glaube, ich kann gut Sportler entwickeln, aber ich habe gelernt zu coachen und gerade bei Severin oder bei Andi, da hatten wir so im Sommer, habe ich gar nicht so viel gemacht mit ihnen. Ich hatte einen super Vertrauenstrainer in Oberstdorf, den Christian Winkler, und der ist ein Top-Coach und der hat die Leute richtig, der ist dann auf den Keks gegangen, mhm, der hat sie richtig geplagt und mit ihren, an ihren Schwächen. Mhm. Aber wenn du im Winter eine Performance liefern musst, dann kannst du auf dem nicht mehr rumreiten. Ja. Und das war ganz gut, dass dann ich kam und ich habe das gelernt mit der das Zeit. Klingt, also eher bin ich ein Trainer, aber ich habe auch gelernt zu coachen und kann inzwischen beides halbwegs.
Ja, ich glaube auch, du hast ja auch Psychologie, Philosophie, Pädagogik studiert. Also ich glaube vielleicht, ja, bagatellisierst du das ein bisschen, weil du sehr naturgegeben schon gemacht hast als Trainer, wo andere sich vielleicht noch viel, viel mehr fortbilden oder weiterbilden müssen, dass es für dich sich schon natürlicher angefühlt hat als Trainer, wenn man jetzt bei diesen Begrifflichkeiten so bleibt, das ist ja auch oft verschwommen, aber dass da schon sehr viel auch an Coaching mit reingelaufen ist, das wäre jetzt so mal meine Theorie. Dass da schon sehr viel Coaching immer dabei war.
Ja, aber gerade beim Skispringen ist es die große Kunst, wie gesagt, zu entrümpeln, weil gerade diese Bewegungen, die so schnell ablaufen, die einfach fürs im Prozess nicht kontrollierbar sind, musst du eben auf gewisse Automatismen und auf gewisse Freiheitsgrade, musst du auch den Mut haben, dass die einfließen können. Und da muss man sich schon auseinandersetzen. Mhm. Und da ist halt wirklich, da ist wirklich weniger mehr. Aber wenn du natürlich unter Druck stehst, dann hast du immer Angst, dass du zu wenig machst. Mhm. Und da brauchst du diesen berühmten Mut zur Lücke. Mhm. Und den musst du erstmal haben. Mhm. Also wenn es dann um Olympia geht oder irgendwie oder um einen Weltcup oder um eine Verschanzentournee, da möchte man ja nichts unversucht lassen. Mhm. Aber man muss eigentlich sagen, okay, ich wüsste zwar noch viel mehr, aber das wird jetzt nicht mehr verarbeitet. Und das ist nicht so einfach, weil hinterher sich vorwerfen zu lassen, ich hätte ja noch was gewusst, aber ich habe es mir nicht gesagt. Man will dann alles sagen, was man weiß, aber damit macht man es eigentlich kaputt. Und diese Diskrepanz ist schon nicht einfach zu bewältigen.
Ja, das ist ganz spannend mit dem so viel Informationen wie nötig, so wenig wie möglich. Ich habe das ganz oft mit Trainern auch bei Ansprachen, bei Teamansprachen, gerade in so Drittelpausen oder Halbzeitpausen, wo es natürlich immer eine Fine Line ist zwischen wie viel gebe ich jetzt rein an Informationen und wie viel ist eigentlich nötig, wo weniger oft mehr ist, weil die Aufnahme ja auch wieder extrem anstrengend ist für Athleten, Athletinnen. Weil du es vorher gerade angesprochen hast, Fußball, weißt du, wen ich richtig gern mal einen Podcast hätte? Ein Streich aus Freiburg.
Mm.
Ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber jemand, der im Fußball, wie lange war der da?
11 Jahre?
Nicht sogar länger.
Oder noch länger sogar,
ja. Ja, das ist schon, da muss man auch auf jeden Fall eine gewisse Persönlichkeit.
Musst du beides können.
Deswegen, ja, vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Der macht bestimmt auch gerade seine kreative Pause.
Ja, weil viele gehen ja auch dann auch so rein ins Training und gehen so, sind dann so unbequem, dass das nach 5 Jahren ausgelutscht ist.
Ja.
Und dass diese Mischung, Zuckerbrot, Peitsche haben wir schon gehabt, aber dass die Mischung, wo du auch mal unbequem sein musst, Dinge entwickeln musst und gleichzeitig dann wieder auch Freiraum geben musst, also das ist so in Balance, dass sich das nicht abnützt, aber da sind wir ich habe das eh auch versucht, man muss sich da immer wieder ein bisschen neu erfinden und man muss sich auch weiterentwickeln, mitentwickeln. Das wäre sicher interessant, was er da zu sagen hat, weil er kommt ja auch aus dem Jugendbereich. Mhm. Ich kenne ihn nicht, wäre toll, ihn kennenzulernen. Sag mal Bescheid, dann komme ich vorbei. Wenn du ihn kriegst.
Das mache ich.
Aber das ist schon eine coole Sache.
Ja, definitiv.
Es ist ja schon bei mir 11 Jahre lang. Ich habe ja gemerkt, die ganzen Trainer, die auch so lang waren im Skispringen, die sind dann vom Hof gejagt worden. Ich hatte das Glück, dass ich dann zum richtigen Zeitpunkt noch aufgehört habe. Das ist nicht so, ohne dass man sich da... Da muss ich dich schon immer wieder mit dem Trainerteam und so neu erfinden und versuchen, auch ein paar Dinge wieder immer wieder neue Akzente reinzukriegen. Aber natürlich gibt es dann irgendwann auch ein bisschen einen Abnutzungsprozess, der ist ganz natürlich.
Du sprichst es auch in deinem Buch an, ne? Als Trainer, also zum Thema Fortbildung, Weiterentwickeln. Ein Trainer weiß nicht alles. Irgendwie so, glaube ich, beschreibst du es, oder? Sondern ist der Entwicklung möglich macht. Erinnerst du dich?
Nee.
Nicht? wo es ein bisschen darum ging, was Entwicklung möglich macht und es auch den Athleten so zu kommunizieren, dass man als Trainer ja auch nicht allwissend ist oder alles weiß und dadurch gemeinsam auch an so einer Entwicklung arbeiten kann, beziehungsweise natürlich auch sein Gegenüber mehr Raum gibt oder Freiräume gibt, sich entwickeln zu können. Also wenn ich mich als allwissend dastehe, dann wirft sowieso jeder einen Löffel, weil er sagt, na gut, wenn du alles weißt, dann muss ich mich ja um nichts mehr kümmern. Und wenn ich Freiräume lasse und sage, ich weiß auch nicht alles, wie machen wir es, dann hole ich den Athletin ganz oft mit ins Boot. Das mache ich auch ganz gerne in meiner Arbeit. Ich weiß ja auch nicht alles, was für jemanden das Beste wäre. Und deswegen versuche ich, Lösungen so zu erarbeiten, dass ganz viel von meinem Gegenüber eigentlich kommt, weil die selbst erarbeitete Lösung ist meistens die beste.
Absolut. Das ist schon so auch das, was im Moment da habe ich eine Assoziation zur gesellschaftlichen Entwicklung, nicht? Dass viele Eltern in guter Absicht meinen, so noch ganz banal gesagt, mein Kind soll es besser haben als ich. Mhm. Ist jetzt eigentlich eh schon nicht mehr so, aber war bei der Nachkriegsgeneration so.
Ja.
Und dann meint man, dann werden sie vielleicht bessere Menschen, aber es ist das Gegenteil der Fall. Also man muss die Leute auch fordern und sie müssen mitarbeiten und sie müssen auch aktiv sein. Es darf nicht immer alles auf dem Präsentierteller liegen. Und sonst wird man eben immer noch bequemer und wird mehr zum Konsumenten und ist dann aber eigentlich in der entscheidenden Situation, ist man nicht stark genug. Mhm. Ist man nicht stark genug, um wirklich auch seinen Mann oder seine Frau zu stehen und wirklich auch eigene Lösungen zu finden und auch kritische Situationen zu lösen. Und das ist eigentlich in guter Absicht, passiert aber auch teilweise nicht nur in guter Absicht, wenn Vater, Mutter berufstätig sind, vielleicht noch erfolgreich sind und dann die Kinder irgendwie auch zufriedenstellen mit Geschenken, mit irgendwas und mit allen möglichen Annehmlichkeiten. Mhm. Und das ist eigentlich keine gute Entwicklung. Gerade für einen Sport ist eine Katastrophe. Deswegen würde ich, die Assoziation habe ich dazu, ich hoffe, die passt. Mhm. Aber das finde ich schon ganz, ganz wichtig. Auch im Sport ist es auch so. Wir glauben auch schon im Teil, ich bin jetzt im Nachwuchs in Deutschland, mein Gott, da meinen auch gewisse Eltern, gewisse Vereinstrainer, dass sie schon mit 16, 17 schon alles haben müssen, vom Material, vom Drumherum, von den Trainingsbedingungen. Und dann sagen, hey, jetzt trag mal deine Schuhe selber, jetzt wachs mal deine Ski selber. Und da muss ja noch ein bisschen was offen bleiben, nicht, in der ganzen Sache. Und da entwickle ich auch den Hunger und die Einstellung und dann sehe ich mal, ob es mir wirklich was bedeutet oder ob es meinem Umfeld mehr bedeutet wie mir.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, und zwar die intrinsische Motivation im Keim zu ersticken. Und leider passiert das ganz oft, weil du, und das ist oft wichtiger wie Erfolge oder vielleicht auch irgendwann das Monetäre, über eigene Handlungen einen kleinen Erfolg haben, also dass ich mich als selbstwirksam erlebe und dass ich gewisse Handlungsspielräume habe. Und wenn man sowas nicht lernt, ich finde, das beste Beispiel ist so Kinder auf dem E-Bike setzen. Also ich weiß noch, früher, weißt du, so der erste kleine Hügel selber erradelt, dann durfte man den größeren Berg erradeln und jedes Mal wieder zu spüren, wirklich selbst zu spüren, wenn ich mich anstrenge, wenn ich dranbleibe, dann komme ich weiter, dann komme ich wieder höher. Und das nimmt man eigentlich so, dadurch, dass einem, oder ganz oft erlebe ich auch, einfach sehr viel auf Samtkissen letzten Endes auf einem Silbertablett serviert wird und dadurch diese intrinsische Motivation, die sich nur entwickeln kann, wenn man erlebt, ich bemühe mich und dann bekomme ich auch was dafür. Und dass das leider oft verloren geht. Kommen wir auch zum nächsten Thema, Selbstverantwortung. Das ist ja, ich finde es sehr wichtig. Und das Problem ist ja oft, Selbstverantwortung funktioniert auch nur mit ein bisschen weniger Kontrolle. Dazu muss man aber auch Athletinnen haben, die Selbstverantwortung übernehmen können. Würdest du sagen, das ist etwas, was gegeben ist, oder glaubst du, man kann Selbstverantwortung auch ein Stück weit sich aneignen, antrainieren, anerziehen?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Da bin ich vielleicht jetzt auch eh nicht der Allerbeste, weil ich schon ganz gerne ein paar Dinge auch vorgebe oder gemeinsam arbeite. Also das ist diese ganz klassische, dieser extreme Übertrag, wo die Leute quasi ihr eigenes Training noch bestimmen und drumherum, da bin ich jetzt nicht richtig. Ich hatte einen ganz interessanten Trainerkollegen mal im Deutschen Skiverband, der war ein Norweger. Da haben wir da gibt es immer so eine Cheftrainerklausur, wo alle Cheftrainer aus verschiedenen Sparten zusammenkommen. Und da haben wir ein langes Gespräch geführt, der gesagt hat, das war irgendwann, keine Ahnung, war das 2015, 16, 17 irgendwann, der gesagt hat, für ihn war das Schwierigste im Langlauf jetzt, das war ein Kulturschock, weil sie sind eigentlich gewohnt in Norwegen, sie arbeiten auf Augenhöhe, sie versuchen die Trainingspläne gemeinsam bestimmen, und in Deutschland haben ihn die Athleten angeschaut und so quasi, leg her den Zettel und dann trainiere ich das, was da drauf steht. Und er hat gemerkt, die sind eigentlich nicht so weit. Ich weiß von meinem Kollegen Alex Stöckl, der auch war, wie gesagt, wir waren zusammen in Stams und sind gute Freunde, und er hatte dann einen sehr erfolgreichen Weg in Norwegen gemacht. Und wir sind gewohnt gewesen, das haben wir von unseren Trainern auch gelernt, dass wir den Athleten fragen, wenn er runterspringt, wie war dein Eindruck, wie war dein Gefühl, was hast du gehabt? Und er hat gesagt, er ist nach Norwegen gekommen, glaube ich, es macht doch kein Problem, wenn ich den Namen sage, Anders Fannemehl, ein super Skispringer, jetzt Co-Trainer von den Norwegern. Alex hat gesagt, ich habe fast ein Jahr gebraucht, weil ich ihn nach dem Gefühl gehe, bis der mir ein Feedback geben konnte. Der war schon 18 oder 20. Und der hat gesagt, was machst du denn jetzt beim nächsten Sprung? So nach dem Motto, wie war dein Gefühl, was machst du beim nächsten? Sag, ja, sagst du es mir. Also das muss man erst mal lernen. Ja. Und das sind so Teile, wo wir auch im Skispringen versuchen, Selbstverantwortung einzufordern. Und wenn das dann auch, aber die müssen das erst lernen, in sich reinzuhören, wie geht's mir, was habe ich gespürt. Und wenn das dann, das ist dann unfassbar, wenn das dann wirklich gelebt wird, diese Kultur, dann wird die Sprache total einfach dann. Ich kann mich erinnern, Markus Eisenbichler, 2019 hier Weltmeister geworden, den zu coachen am Schluss war ganz einfach. Der hat so viel gespürt. Der war ein super Flieger. Der ist runtergesprungen, und da brauchst du dann nur mehr ganz kleine Schubser, dass, also wenn man sie ganz alleine lassen würde über einen längeren Zeitraum, dann würden die Athleten aus der Spur kommen irgendwann. Das ist menschlich, weil alles kann nicht funktionieren. Aber da brauchst du nur kleine Schubser.
Da sind wir wieder bei der Lok.
Es gibt übrigens, apropos Lok, da gibt es man lernt manchmal in Situationen, wo man gar nicht damit rechnet. Vor x Jahren hatte ich mal in Österreich einen C-Karathleten, der wurde von seinem Vater teilweise gecoacht, und der Vater war nicht Skispringer. Und dann habe ich mal so zugeschaut bei den Übungen, und dann kam ich nicht ganz mit, was die da machen. Aber ich habe gemerkt, die haben halt so eine Vater-Sohn-Beziehung, und ich hatte das Gefühl, der Sohn traut sich gar nicht, gegen seinen Vater zu reden. Und dann hatte ich ihn mal unter vier Augen, und dann habe ich gesagt, sag mal ehrlich, der war erst 16 oder 15, habe ich gesagt, sag mal ehrlich, spürst du das immer so, wie es dein Vater dir sagt? Deckt sich das mit deinen Empfindungen? Und dann hat er gesagt, du kurz überlegen, sagt er, doch, eigentlich schon. Manchmal ist er sich nicht ganz sicher. Das ist dann so, wie wenn du am Bahnhof im Zug sitzt und dann schaust du raus, und manchmal fährt der andere Zug weg und du weißt nicht, fahre ich oder fahrt der Zug. Und ich fand das sensationell, das Beispiel. Ja. Das kennen wir. Da schaust du mal, du weißt nicht, fahre ich jetzt? Manchmal hast du das Gefühl, du fährst, aber dann fährt der andere zu.
Ja, genau. Ja.
Und das habe ich mir auch gemerkt. Das finde ich sensationell. Und so ist es eigentlich.
Reflektiert auch, ja.
Das ist so, ja. So ein, und da war der ganz jung, und dann habe ich das, und so ist es eigentlich auch in der Trainer-Athlet-Beziehung, dass du einen Sportler dann auch erziehen muss und in letzter Konsequenz entscheidet dann diese Beziehung, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich an die großen Ereignisse denke, wenn ich an Olympia denke, wenn ich auch an, wenn ich am liebsten natürlich an Pyeongchang denke, als Anne Wellinger Olympiasieger wurde, wir hatten, würde ich mal sagen, eine gute Beziehung und dort kommt nämlich ein Faktor dazu und das ist Stress von außen, gemachter Stress. Und dort ist dann ganz entscheidend, der Sport, dann, wenn unter Stress ist die Wahrnehmung ein bisschen eingeschränkt. Und dann brauchst du eben genau das, was wir vorher besprochen haben, diese tiefe Beziehung, dass sich der Athlet aber in dieser Stresssituation auch dir anvertraut. Er hat sein Gefühl und wenn du dann zu ihm sagst, hey, das war gut, dann ist es ja einfach. Wenn du sagst, hey, da täuscht dich jetzt, das war jetzt nicht der Sprung, das war der Wind. Oder umgekehrt, das war jetzt nicht der Wind, das war dein Sprung, dann muss er dir vertrauen. Ja. Das ist in Stresssituationen wichtig und deswegen kannst du das, und das musst du aber über Jahre aufbauen.
Ja. Und das Phänomen ist eigentlich ganz einfach, das spielt sich ja dann auch auf biophysiologischer Ebene ab, weil Stress erzeugt eigentlich immer Cortisolausschüttung und unter Cortisolausschüttung performen wir leider nicht so gut. Und wenn du das schaffst, so eine Basis zu schaffen, wo du durch das Vertrauen dem Athleten wieder Sicherheit gibst, dann bleibt er trotzdem in dem Erregungslevel, sage ich mal, wo er einfach Höchstleistung bringen kann.
Genau.
Und ganz spannend. Und
eigentlich alles ganz einfach.
Eigentlich alles ganz einfach, ja. Ich weiß eigentlich auch nicht, aber es ist scheinbar, Mensch ist einfach komplex und es ist ja dann auch wieder bei jedem was anderes, was er braucht, um sich sicher zu fühlen. Und
das ist aber genauso ein Satz, den ich in Vorträgen immer hinten drin habe, irgendwo, das wollen die Leute nicht hören, aber das muss ich jetzt loswerden, weil das ist ganz interessant, weil jeder glaubt in der heutigen Zeit auch, das ganz Besondere suchen zu müssen. Und wenn jetzt ein Olympiasieger wird oder Weltmeister oder irgendwas, dann hat er was Besonderes gemacht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, oftmals haben sie nichts Besonderes gemacht, sondern sie haben die einfachen Dinge gut gemacht. Ja. Und wenn man nur die einfachen Dinge aber konsequent über nachhaltig gut macht, dann kann was Besonderes entstehen. Und das will keiner hören. Und deswegen engagiert man Gurus und weiß der Teufel was für Spezialisten.
Für einen Haufen Geld.
Aber im Endeffekt liegt auch oft einmal die Erkenntnis und die Höchstleistung liegt in der Einfachheit, in der gelebten, nachhaltigen, konsequenten Einfachheit.
Das ist auch mit die Einfachheit, das ist ja auch in Teams so, haltet euch bitte einfach nur an die einfachen Dinge. Du kennst es vielleicht von deinem Sohn aus dem Fußball, wenn die jungen Jungs dann versuchen zu dribbeln und ganz komplizierte Sachen zu machen, anstatt einfach bei den Basics zu bleiben, bis sie es dann von alleine, und es kommt dann auch von alleine die komplexeren Sachen, wenn man sie irgendwann spürt. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, große Ereignisse, und du bist jemand mit sehr viel Erfahrung in Großereignissen und es stehen ja die Olympischen Spiele an, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, laufen sie vermutlich gerade schon. Du hast mit deiner Mannschaft und mit Einzelsportlern mehrere Medaillen gewonnen. Bei einer durfte ich sogar live mit dabei sein, habe auch zuschauen können. Was braucht ein Team oder ein Athlet, um in Großereignissen erfolgreich zu sein? Jetzt kriegst du wieder die Rezeptfrage.
Ja, ich habe ja schon ein paar Sachen erwähnt mit dieser Geschichte, was eigentlich im Vorfeld passieren muss. Ich habe lernen müssen und lernen dürfen, dass eigentlich, was dort passiert, eigentlich ein Resultat ist von den Wochen, Monaten und auch Jahren davor. Und du kannst es dort eigentlich nicht mehr so wahnsinnig beeinflussen. Und das habe ich schon vorher ein bisschen im Hinterkopf gehabt, aber gerade in der Stresssituation war es schwierig und gerade Sochi war vielleicht sogar im Nachhinein war der Schlüssel. Dort hätte auch meine Trainerkarriere eine Wendung nehmen können in eine andere Richtung. Das war dieses Teamspringen. Wir haben echt eine ganz gute Mannschaft gehabt und sind im Einzel gescheitert. Einmal krachend auf der Kleinschanze, einmal ganz, ganz knapp mit Severin, als er Vierter wurde und ich mich dann vor die Medien stellen musste und warum meine Sportler nicht gewinnen. Das war recht schwer. Und dann im Teamspringen, und da habe ich dann den Druck gespürt, dass das gehen muss. Und dann habe ich aber eins zum Glück gemacht. Ich habe mich dann zurückgelehnt und habe gesagt, so, und habe es fast schon ein bisschen in nenne es Gottes Hände oder in Hände von außen gelegt, so nach dem Motto, so, was passiert, passiert. Und wenn es so sein sollte, dass wir heute leer rausgehen, dann mache ich was anderes, aber dann ist es halt so, nicht? Und das war, vielleicht hat auch den Freiraum gegeben, aber es hat dann doch gezeigt, dass die Summe der Entscheidungen, die wir vorher getroffen haben, den Jahren zuvor, dass das dann zum Puzzle wurde. Und ich habe das schon immer, diese Demut, und die hatte ich auch 2018, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich diese Geschichte des Springens, als Anne Welling Olympiasieger wurde, wenn ich die nacherzähle, dann da kriege ich immer noch ein bisschen Gänsehaut, weil ich weiß, wie viele Faktoren es gebraucht hatte und dass es so knapp war. Man kann es jetzt nicht sehen im Podcast, aber wenn ich die Daumen und Zeigefinger ganz knapp aneinander tue, dass das auch ganz anders ist. Ja. Nach dem ersten Durchgang waren wir Vierter, Fünfter, Siebter, Achter. Du hast 4 Starter. Und ich habe mir dann gesagt, ihr wisst was, ihr könnt mir alle kreuzweise, ich habe meinen Job gemacht als Trainer. Und dann wird einfach einer noch Erster. Und ich habe dann ein paar Mal den Satz gesagt, wir waren heute dran. Und du kannst nicht mehr als im Vorfeld wirklich akribisch, sauber, konsequent arbeiten. Und ob du dann irgendwann diesen Titel machst oder nicht oder irgendwas dann, du musst auch dran sein. Es klingt jetzt total hilflos, aber so soll es nicht rüberkommen. Aber wenn du gut arbeitest und bei dieser Fülle von Wettkämpfen, dann bist du irgendwann dran. Der Erfolg lässt sich gar nicht vermeiden.
Genau.
Aber manche Dinge kannst du nicht. Bei der 4-Schanzen haben wir es nicht geschafft. Da waren wir nicht dran. Sonst haben wir alles geschafft. Da waren wir nicht dran irgendwie. Am Anfang habe ich auch Fehler gemacht im Coaching vielleicht. Und dann ab 14, 15 haben wir gute Sachen gemacht. Und dann war immer einer besser. Das passiert halt manchmal. Marco Odermatt hat immer noch nicht Kitzbühel gewonnen. Ja. Er war noch nicht dran. Ja. Und es kann sein, dass er nie dran ist. Mhm. Es kann aber sein, dass er, wenn er beharrlich bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit mit seiner Klasse relativ hoch. Aber er kann sich auch mal verletzen, was ich ihm nicht wünsche. Und dann muss er halt rausgehen und sagen, ich habe es nicht gewonnen. Mhm. Ivan Lendl hat nie Paris gewonnen, nie Wimbledon gewonnen und Boris Becker hat nie Paris gewonnen. Ja. Es gibt aber ein paar privilegierte Sportler, die alles geschafft haben. Mhm. Ist so. Aber das Leben ist deswegen nicht schlechter, wenn man nicht alles schafft.
Ach, das ist doch jetzt noch schöne Schlussworte zum Thema Großereignis. Ich bin da voll bei dir. Es ist ja auch als Sportpsychologin immer so ein Ziel, glaube ich, für viele, auch zu Olympischen Spielen. Und ich fand das auch grandios in Sochi. Natürlich, wir hätten uns auch nicht kennengelernt, wenn ich nicht in Sochi dabei gewesen wäre. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mit Athleten, Athletinnen, wie jetzt auch, mit denen, ich habe auch welche dabei, die jetzt in Italien dabei sind, wenn ich bis dahin mit denen nicht das Richtige erarbeitet habe, dann habe ich da auch eigentlich nichts mehr verloren. Also das ist, wenn ich bis dahin meine Arbeit nicht gemacht habe, werden wir da jetzt auch nicht mehr alles rausreißen. Und ich glaube, das ist ja dann auch gerade bei sowas wie Olympischen Spielen total schön zu sagen, okay, man fährt jetzt auch hin und die Entscheidungen, die man getroffen hat, um dann dort vor Ort das auch irgendwo ein Stück weit genießen zu können. Klar geht es um was, aber es ist trotzdem, die Entscheidungen, die sind ja lang vorher getroffen und die Arbeit ist lang vorher gemacht worden oder halt nicht gemacht worden. Und dann, wie du sagst, die Welt dreht sich weiter, die Sonne geht auch wieder auf und es gehört halt auch oft noch ein Quäntchen Glück dazu. Das ist ja auch.
Erzwingen kannst du es nicht. Und gerade in der heute, so wie sich die Olympischen Spiele jetzt entwickelt haben, das ist ja schon mehr Richtung Show. Also ich sage jetzt mal, da geht es jetzt auch, sind auch andere Grundsätze wichtig, da ist die Vermarktung wichtig, da brauchst du ein paar Sportler. Natürlich sind es Wettkämpfe, aber manchmal werden auch Wettkämpfe durchgequetscht unter widrigsten Bedingungen, weil der Zeitplan zu eng ist. Also es kann super laufen, sportlich hochwertigst laufen, es kann aber auch manchmal ein bisschen zweifelhaft laufen und deswegen kann man sich hier nicht verrennen. Aber natürlich, wie gesagt, wenn einer gut arbeitet oder wenn man gut arbeitet über einen längeren Zeitraum mit guten Leuten, mit guten Konzepten, dann habe ich mal die Wahrscheinlichkeit schon massiv hochgeschraubt. Ja. Aber es steht halt nur einer oben, gell? Und das ist dann manchmal eng.
Steht nur einer oben und es ist dann, ob Erfolg oder Niederlage oder eine. Danke fürs Ich muss da auch manchmal selber aufhören. Aber ich glaube, alle, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass alle gemeint sind. Und ja, am Ende ist es dann auch wieder eine Momentaufnahme, Niederlage oder Erfolg. Und deswegen würde mich jetzt auch noch interessieren, dir ist es ja gelungen mehrfach, wie schaffst du es, auch wenn man keinen Erfolg hatte, trotzdem den Hunger aufrecht zu erhalten oder auch mit Erfolg den Hunger wieder aufrecht zu erhalten. Das ist ja beides, Erfolg oder Nicht-Erfolg, haben ja so seine Herausforderungen.
Boah, du, hab jetzt auch kein Rezept dazu. Grundsätzlich ist es mal wichtig, ja, diese Grundidee des prozessorientierten Arbeitens, dass ich sage, ich muss hier schauen wir mal die Voraussetzungen schaffen, ich muss inhaltlich fundiert Dinge angehen und dann gehen die Sportler auch weiterhin mit. Die spüren das ziemlich genau. Das ist nämlich interessant, was ein Sportler, genauso wie sie auch untereinander spüren, wer der Bessere und der Schlechtere ist, spüren sie auch, die können sich gut einschätzen eigentlich, die Sportler. Ja, und gleichzeitig spüren sie auch, ist der Weg, den wir gehen, ist der eigentlich, kann der zum Ziel führen oder nicht? Und auch wenn du selber manchmal zweifelst, dann merkst du beim Sportler schon, hey, der merkt schon, da ist, das hat Substanz und dann funktioniert es. Und wenn man Erfolg hat, ist es eh oft mal gefährlich, dass man diesen Weg nicht mehr verlassen will. Und das ist die größere Kunst, zu sagen, hey, der gleiche Weg muss jetzt nicht unbedingt wieder zu einer Medaille führen. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen in die Falle, in die heuer die zwei deutschen Springer Wellinger und Geiger getappt sind, die über Jahre Erfolg hatten. Und im Skispringen gibt es ständig diese leichten Materialadaptationen und die das ein bisschen unterschätzt haben und ein bisschen verzögert darauf reagiert haben. Und eben dann so einen schlechten Saisonstart hatten. Und das passiert immer wieder Sportlern, die zu lange an alten Dingen festhalten, an alten Kamellen.
Gibt halt Sicherheit,
und
ja.
Und dann irgendwie, Stefan Kraft ist jetzt vor kurzem, habe ich gesehen, man sieht es beim Design, mit einem ganz alten Ski gesprungen. Ja, mit dem da gibt es halt diese Emotionen, das kann dir mal helfen. Der hat das ja oft gemacht und hat ihm dann Medaillen gebracht. Und manchmal ist es aber so, dass man zu viel nach hinten schaut, dass sich das auch hemmt und blockiert. Und das ist die Kunst, auch hier weiterzugehen und auch sich wieder zu überlegen, okay, möglicherweise überlegen sich andere auch was, wo könnten wir uns vielleicht noch weiterentwickeln in der Richtung. Man muss jetzt nicht krampfhaft immer auf die Suche sich begeben, aber wirklich, also zu viel auf die bewährten Dinge verlassen, das führt über kurz oder lang definitiv in Relation zum Rückschritt, aber in letzter Konsequenz zum Stillstand.
Ja, definitiv. Ich hatte es gerade im Eishockey in so einem Workshop, da habe ich den Spruch dran gebracht, wer immer nur reagiert, ist zu langsam.
Ja, ja.
Also dass man, ja.
Ich sage immer, doch. Du musst Pilot sein, nicht Passagier.
das ist auch gut. Ah, Mensch, heute. Oder Dirigent oder Lokfahrer. Also ich glaube, unser Phrasenschwein ist definitiv mehr als voll. Und deswegen kommen wir auch langsam zum Ende.
Das sind keine Phrasen übrigens, das sind Metaphern.
Oder Metaphern, stimmt.
Weil die Phrasen wären eher was Negatives, das ist so was Gängiges, so ein Spiel dauert 90 Minuten oder so. Mhm. Das sind eigentlich keine Phrasen. Ich find Metaphern übrigens
Bilder,
super.
Bilder, Metaphern, ja, arbeite ich auch gern mit.
Dass man das,
stimmt
das macht,
eigentlich.
Eigentlich das gute, ganz gute Metaphern.
Werde ich in Zukunft nämlich so erklären, dass ich überhaupt nicht Phrasen nutze, sondern eigentlich mit Bildern arbeite und Metaphern. Ja, so viel zu meinem Deutsch-Leistungskurs, den ich mal hatte.
Alles gut.
Wenn du heute zurückblickst, Werner, was bleibt dir in Erinnerung? Medaillen, die Geschichten dahinter oder die Menschen? Oder alles?
Ja, schon alles irgendwo. Also wie gesagt, in letzter Konsequenz war es immer was nicht, wenn ich jetzt nur die deutsche Zeit als Bundestrainer nehme, es geht ja weiter. Ich versuche jetzt ja mein Wissen ein bisschen einzubringen, auch dass nicht irgendwann hier Stillstand ist im Skispringen. Das ist ja ganz schwierig, auch unter den heutigen gesellschaftlichen und klimatischen Voraussetzungen den Wintersport hochzuhalten, aber wieder ein eigenes Thema. Ja, ich bin dankbar für die Zeit. Wie gesagt, ich habe mein Handwerk gelernt, auch in Österreich. Ich habe Zeit gehabt, auch an Stamms, diese Freiheitsgrade, wenn ich da zurückdenke an meinen ersten Arbeitstag, und da könnten sich vielleicht auch in Deutschland ein paar Sportfunktionäre was abschneiden, eine Scheibe abschneiden. Ich bin dort angetreten, ich war noch nicht mal im Studium fertig, und dann hat der sportliche Leiter zu mir gesagt, Werner, du bist ab heute voll inhaltlich, technisch und athletisch für die Sportler verantwortlich. Wenn du was wissen willst, kannst du mich fragen. Und ich erlebe es anders. Ich erlebe, die Leute müssen immer wieder zur Dienstberatung, müssen immer erklären, was sie gemacht haben. Das zieht ihnen brutal viel Energie. Ich hatte auch das Glück, nicht nur in der Familie, sondern auch im Job zu erfahren, ich habe Vertrauen gekriegt und habe Verantwortung gekriegt. Und ich habe natürlich auch Fehler gemacht, aber ich durfte auch ein paar Fehler machen. Und da habe ich aber über das habe ich mein Handwerk gelernt, und dann konnte ich das auf höchster Ebene mit einem schweren Start konnte ich das dann auch wirklich ausleben. Und wie gesagt, es bleiben tolle Athleten, die man, glaube ich, denen ich mit meinem Team helfen konnte, ihre Träume zu verwirklichen, und es sich dann auch in Medaillen niedergeschlagen hat. Es gab auch natürlich schwere Stunden, es gab auch schwere Niederlagen. Ich beschreibe das eh auch mal, die Situation mit Michi Uhrmann im Kopf, der einen unglücklichen letzten Sprung hatte in Oslo. Es ist einfach da voll gepflastert von Höhen und Tiefen, und es bleibt beides in Erinnerung. Und und natürlich auch die Erlebnisse. Ich sage manchmal ein bisschen schnippisch, als junger Trainer war ich noch ein kreativer Trainer. Also man muss eh aufpassen, dass man sich das auch behält. Ich war, glaube ich, wirklich am Anfang nochmal deutlich kreativer und innovativer, um Dinge in Gang zu setzen. Und mit der Zeit, man rückt ein bisschen altersmäßig weiter und man hat schon viel gesehen und denkt sich dann manchmal, lohnt sich das nochmal anzupacken, wo man am Anfang mit der großen Naivität Dinge angeht, die aber auch letzter Konsequenz für einen selber und aber fürs Team brutal gewinnbringend sind und auf die man sich dann auch später mal erzählt. Mhm. Also ich habe da eigentlich einen Blick auf alles ein bisschen zurück und habe Assoziationen zu den Medaillen und zu den Prozessen.
Das wäre fast also es wird jetzt eine Doppelfolge, das wäre dann eine schöne dritte Folge auch zum Thema, was nimmt einem vielleicht irgendwann die Kreativität, wird man auch als Trainer sicherer, ist es auch der Erfolg, den man hat, wie du es ja vorher beschrieben hast, du hattest am Anfang nicht die Erfolge, das heißt weniger zum Verlieren, dann kamen die Erfolge, du hast sehr viel richtig gemacht, dann muss man sich auch immer wieder neu reflektieren, neue Sachen einzubringen, kreativ sein, über den Tellerrand rausschauen, ich finde es auch mal ganz spannend zu gucken, was andere Sportarten machen, aber als Fazit oder als Tipp für junge Trainer fällt mir jetzt irgendwie, würde ich jetzt zusammenfassend sagen, diese Kreativität auf jeden Fall mitnehmen und nicht verlieren.
Auf jeden Fall, also den Innovationsgeist und so. Und also wie gesagt, man muss immer die Augen offen halten. Mhm. Und das war ja auch ein Glück von mir in dieser Zeit zwischen, als ich noch studiert habe und gerade aufgehört habe mit Skispringen, zwischen 95 und 98 habe ich so eine Ausbildung machen dürfen in Österreich. Das war ein einzigartiges Projekt. Das hat den fürchterlichen Namen Jugendsport Multiplikatoren Nachwuchstrainer Akademie. Und da ging es darum, dass Leute ausgebildet werden, die dann auch ihr Wissen nach unten multiplizieren. Und da waren wir mit verschiedenen Sportarten zusammen. Mhm. Das war super spannend. Also auf das bin ich dankbar. Das war ein Zufall. Man muss halt manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und da habe ich dann eben auch ganz viel gelernt und ich war immer schon breiter interessierter Mensch und da kann man wahnsinnig viele Analogien. Das hat mir auch jetzt geholfen, das ist ja super spannend mit den Kindern. Wie gesagt, Jonas springt Ski und da kenne ich mich aus, aber Janik, mit Fußball kannte ich mich nicht aus. Und wenn man aber dann mal reinblickt und sieht, okay, dann geht es in die Akademie und dann geht es dort weiter. Und im Endeffekt kommst du wieder auf die gleichen Fragen. Ja. Die haben auch die Fragen von Akzeleration und Retardation, die haben die Fragen von Spezialisierung, von Vielseitigkeit, von Leistungsdruck, von Entwicklung, Schwächen minimieren, Stärken. Die haben die gleichen Fragen. Mhm. Und da kannst du extrem viele Analogien ziehen. Und da kann man einfach extrem gut voneinander lernen und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, also dass man hier nicht zu einseitig unterwegs ist.
Deswegen schätze ich auch immer wieder unseren Austausch, voneinander lernen, auch wenn ich keinen Plan vom Skispringen habe. Du wahrscheinlich mehr Plan von Psychologie als ich vom Skispringen. So viel, glaube ich, kann man sagen. Und ich glaube, das waren jetzt schöne Schlussworte. Und ich bedanke mich natürlich vor allem bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ja gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast leichter finden. Lieber Werner, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, vielmals für die Einladung. Ich hoffe, die Leute sind nicht eingeschlafen.
Das hoffe ich auch, aber wir werden es vermutlich nicht mitbekommen, außer ich bekomme das Feedback dazu.
Naja, ein paar Sachen waren dabei, glaube ich.
Glaube ich auch. Mach's gut.
Zu die Miete für.
Servus.
Danke, ciao.